Dennis, du bist Co-Sprecher vom Schriftstellerverein Penn Berlin und ihr organisiert jetzt eine Veranstaltung mit dem Titel Mit dem Kopf durch die Wände. An welchen Kopf und an welche Wände habt ihr eigentlich gedacht, als ihr euch diesen Titel ausgedacht habt?
Wir nennen uns eine Autorin- und Autorenvereinigung, wenn ich das noch sagen darf, weil ich bin kein Schriftsteller, ich bin Journalist und der Penn Berlin ist eine Vereinigung von Menschen von verschiedensten Genren, ob jetzt Lyrik oder Romane oder Sachbücher oder Journalismus oder Poetry Slam, die in eine oder auch Musiktexte, die auf die eine oder andere Weise mit dem geschriebenen Wort arbeiten. Auf diese Idee, diesen Titelidee, die stammt von Simone Buchholz, meiner Kollegin, Schriftstellerin aus Hamburg und Kollegin im Board des Penn Berlin, die bei uns so ein bisschen für die Zeilen verantwortlich ist. Letztes Jahr hatten wir den Titel Der Trick ist zu reden, auch von Simone. Und dieses Jahr kamen wir, ich glaube, das war im August oder September so ungefähr, kamen wir auf diese Idee so ein bisschen vielleicht so als Verschärfung auch der Situation. Letztes Jahr haben wir gesagt, der Trick ist zu reden, aber vielleicht muss man da mit Nachdruck auch da dran, weil es gibt Wände, Eingrenzungen des Gesprächs, auch wer spricht worüber oder worüber darf gesprochen werden und worüber soll gesprochen werden. Und je nach Thema werden dann solche Wände auch anders eingezogen und deswegen auch im Plural Wände und Köpfe sind natürlich, weil wir nicht, das ist unsere Mittel sind die Sprache, ob wir jetzt schreiben oder sprechen. Deswegen unsere Köpfe, also die Köpfe aller und die Wände, weil es viele Wände sind. Jedenfalls haben wir auf diesen Titel, kamen wir noch vor dem Massaker der Hamas in Israel vor dem 7. Oktober.
Da muss ich da jetzt schon direkt eine Zwischenfrage stellen. Und zwar, wo siehst du denn gerade vor allem Wände?
Es gibt gerade, es gibt in Bremen die Diskussion, wenn nicht sogar schon die Entscheidung gefallen ist, dass Mascha Gessen den Hannah-Arendt-Preis nicht bekommen wird. Wir hatten zuletzt die Diskussion mit Sharon Dauda Otu, ein Preis, der sie nicht bekommen sollte oder erstmal aufgehalten wurde, weil sie irgendwo mal bei BDS unterschrieben hat. Wir hatten auf der Buchmesse die Sache mit Adania Schibli, der palästinensischen Schriftstellerin. Und ich meine damit nicht, dass die größten Implikationen und die größten Probleme, die der Angriff der Hamas in Israel, auf Israel und die militärische Reaktion Israels ausgelöst hat, der größte Problem sind, ist das nicht. Das größte Problem sind nicht, also das größte Problem in Deutschland sind nicht diese Sachen. Ich finde, ein größeres gesellschaftliches Problem ist es, wenn es auf Straßen in Deutschland mit der Massenmord gefeiert wird. Nur ist das ein Bereich, der nicht unserer ist. Deswegen, wir haben ein bestimmtes Mandat, ein bestimmtes Thema, das ist die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit, die Kunstfreiheit. Und das ist zum Beispiel eine Linie oder ein Punkt, wo es darum geht, wo es eine Tendenz gibt, die Sachen dessen, was sozusagen zulässig ist, was sagbar ist, enger zu ziehen. Aber die gibt es auch bei anderen Fragen. Die gibt es auch im Migrationsdiskurs, die gibt es in der Frage von Geschlechtsidentität und. Das ist ja eine Tendenz der letzten Jahre. Und wir sind davon überzeugt, dass man nicht, weil jeder alles sagen können darf, aber weil es muss eine Grenze geben, finde ich auch, wo es jenseits ist. Wo man sagt, okay, das geht jetzt nicht, damit disqualifizierst du dich. Aber um das so eindeutig und auch so einvernehmlich wie möglich machen zu können, muss jenseits dieser Grenze so viel wie möglich erlaubt sein. Natürlich auch mit der Möglichkeit, Dinge, die gesagt werden, wiederum zu kritisieren. Die Meinungsfreiheit ist kein Recht auf Widerspruchsfreiheit.
Also Grenzen überschreiten, um sie auszuloten?
Nein, nicht Grenzen überschreiten. Grenzen erweitern, das ist was anderes.
Wo ist da der Unterschied?
Also nicht verengen, vielmehr Grenzen nicht verengen lassen. Weil, anderes Beispiel, anderes Thema. Ich glaube, es ist, wenn man in der Diskussion um Migration, die Sorgen und Kritik und was auch immer von Leuten immer enger zieht und sagt, das ist rassistisch, das geht nicht, das ist faschistisch. Das Ergebnis ist nicht, das sehen wir gerade, das Ergebnis ist nicht, dass die Partei des organisierten Ressentiments namens AfD davon verliert, sondern sie profitiert davon. Und sie steht, nächstes Jahr stehen wir vor der Frage, ob die AfD, die in mehreren Bundesländern in Ostdeutschland die stärkste Partei werden wird. Und ich glaube, das ist sozusagen, die öffentliche Debatte ist sicher nicht das einzige Instrument oder das einzige Feld, an dem sich das entscheidet. Aber auch da glaube ich, dass es in diesem Fall eher der AfD nutzt, wenn man die Grenzen von des zulässigen Diskurses. Und nochmal, wenn Friedrich Merz irgendwas behauptet über Flüchtlinge und Zahnarztbehandlung, heißt das nicht, dass man ihm nicht widersprechen darf. Das verwechseln auch gerne viele, die dann sagen, oh, das darf ich nicht sagen. Doch, darfst du sagen. Das sollst du auch sagen. Du musst es nur aber auch aushalten, wenn andere Leute dir widersprechen. Und es ist ein Unterschied in der Art des Widersprechens, ob ich sage, das ist einfach falsch, was du sagst. Das ist Bullshit, was du sagst. Wenn ich dagegen argumentiere oder ob ich sage, nee, das geht nicht und du bist jetzt raus. Das kann man natürlich bei dem größten, bei dem Vorsitzenden der größten Oppositionspartei, den kann man natürlich nicht ausschließen, aber auf anderen Bereichen, gerade auch im kulturellen Bereich, führt das dann auch oft zu Sanktionen. Und ich glaube, dass es grundsätzlich der offenen Gesellschaft schadet, weil man die offene Gesellschaft nicht dadurch verteidigt, indem man sie abschafft.
Dann kommen wir jetzt mal wieder aber explizit auf den Kongress zu sprechen. Erzähl mal bitte einfach, was da alles passieren wird.
Also wir sind im Festsaal Kreuzberg, Samstag ab 14 Uhr, Einlass ab 13 Uhr, wir haben zwei Bühnen. Und es geht, wir haben Panels, wir haben Reden, einzelne Reden, wir haben verschiedene, auch einige Sachen, die so Formate, wo wir denken und hoffen, dass sie etwas unkonventioneller sein werden. Wir haben einen Poetry Slam gegen KI, wir haben literarische Themen. Ein Thema zum Beispiel, das Ich in der Literatur, ja, es kann ja kaum noch vor diesem lauter Ich, ja, dass sich so durch die Literatur sehr populär ist in der aber wir haben auch Themen natürlich zu den oder Panels zu den Themen, die uns auf den Nägel brennen, die gerade quasi die Welt beschäftigen, nämlich die Folgen des Angriffs der Hamas auf Israel und der militärischen Reaktion Israels. Also wir haben ein Panel zur Situation dort unter dem Titel Reden am schmalen Grat, wo zwei palästinensische und zwei jüdisch-israelische Kollegen miteinander sprechen werden. Und wir haben ein Panel zum Thema, zu den Implikationen hier unter dem Titel Problem Baklava, Antisemitismus und Rassismus in der Einwanderungsgesellschaft.
Dann würde ich darauf jetzt gerne nochmal zu sprechen kommen, auf das Themenfeld, was du gerade angesprochen hast. Bezieht sich der Titel der Veranstaltung auch auf die eigene Rolle im Diskurs rund um den Israel-Palästina-Krieg?
Nein, wir haben diesen Titel auch schon vorher festgelegt, so wie wir einige, nicht alle, aber die Acts am späten Abend hatten wir schon im Sommer festgelegt und danach wollten wir eigentlich die restliche Planung machen und haben dann erstmal einen Messeauftritt vorbereitet auf der Frankfurter Buchmesse, einen recht großen. Und dann kam der 7. Oktober, so dass wir auch dann sehr kurzfristig reagiert haben. Wir haben auf der Messe ein Panel veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Frankfurter Buchmesse vormittags am Mittwoch, gleich nach der Eröffnung, also am Abend vorher hatte Žižek diese Rede gehalten und wir waren am Vormittag auf großer Bühne quasi dann die Eröffnung am nächsten Tag, wo wir dazu beigetragen haben, dass Slavoj Žižek auf der Frankfurter Buchmesse das erste, aber nicht das letzte Wort zum Thema hatte. Der Titel dieser Veranstaltung lautete In Sorge um Israel. Wir haben dann auf der Messe noch mehr sehr kurzfristig organisiert und so, dass wir mit der restlichen Programmplanung quasi erst letzte Woche fertig geworden sind, weil wir immer noch größtenteils ehrenamtlich die Arbeit in Penn Berlin machen.
Eine Person, die du auch sprechen wird, ist die Amerikanerin A.L. Kennedy.
Schottin.
Schottin, tut mir sehr leid. Die Schottin A.L. Kennedy, eine offene Vertreterin der BDS-Bewegung, die sich also für einen Boykott Israels einsetzt. Das wird unter anderem vom Deutschen Bundestag als Form des Antisemitismus eingeordnet. Warum habt ihr euch dazu entschieden, sie war wahrscheinlich auch schon vor dem 7. Oktober gebucht, so wie du es gerade eben angesprochen hast, warum habt ihr euch trotzdem dafür entschieden, ihr eine Bühne zu geben?
Wir haben danach nicht geschaut. Ganz einfach. Also mir war das nicht klar. Und mir widerstrebt das auch ein bisschen bei Leuten, wenn man sie einlädt. Und A.L. Kennedy ist ein großer Name der Weltliteratur. Wir hatten letztes Jahr Ayat Akhtar, den Präsidenten des amerikanischen PEN, und einen großen Namen der Weltliteratur als Gast. Natürlich wollten wir diesmal eine Frau. Und wie das so ist, dann fragt man eine und die kann dann nicht. Dann fragt man eine andere und dann findet man jemanden. Und so haben wir A.L. Kennedy als Literatin eingeladen. Als großer Name der Weltliteratur, der Gegenwartsliteratur. Das mit BDS haben wir tatsächlich, ich wusste das einfach nicht. Ich habe es aber auch nicht überprüft. Ich hätte natürlich, wenn wir jetzt A.L. Kennedy als Referentin zum Thema Nahost eingeladen hätten, dann wäre das fahrlässig gewesen, nicht zu wissen, wo denn die Referentin so ungefähr steht. Aber wenn man sie nicht zu diesem Zweck einlädt, finde ich es auch problematisch zu gucken, was sagt sie eigentlich zu Transgender-Themen, was sagt sie zum Thema Migration, was sagt sie zu diesem, zum Ukraine-Krieg? Nee, also so finde ich, meine, ich kann doch nicht Veranstaltungen machen, wo am Ende nur noch ich selber als Hauptredner übrig bin, weil bei jedem finde ich irgendwas, was mir nicht passt. So kann man nicht rangehen. Und noch ein Wort zum Thema BDS. Ich glaube, es gibt in Deutschland, hat sich die Diskussion ein wenig verzerrt. Es gibt in Deutschland ja zum Glück niemanden Ernstzunehmendes, der BDS-Offensiv vertritt. Das ist in anderen Ländern, unter anderem Großbritannien, wo L. Kennedy herkommt, anders. Da hat das auch dazu geführt, dass der Boykott Israels, den sich BDS auf die Fahnen geschrieben hat, weitgehend praktiziert wird an Universitäten, in der Kultur. Und ich finde, dass das widerspricht all meinen Überzeugungen, es widerspricht auch den Gedanken des PEN. Aber in Deutschland diskutieren wir darum, wie gehen wir mit Leuten um, die BDS unterstützen. Wir reden ja nicht darüber, ob wir BDS gut finden oder nicht. Und da finde ich zwei Sachen wichtig. Das eine ist, glaube ich, man sollte schon unterscheiden zwischen Leuten, ob jemand mal irgendwo irgendwas unterschrieben hat mit 1000 anderen oder ob jemand es sich quasi zur Lebensaufgabe gemacht hat, den Staat Israel zu boykottieren, zu diskreditieren, zu delegitimieren. Ja, wie Roger Waters zum Beispiel. Den würde ich, gut, der braucht auch keine öffentlichen Gelder, aber Roger Waters, wenn ich die Möglichkeit hätte, die habe ich ja gar nicht, das ist eine ganz andere Liga, aber wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich Roger Waters sagen, nee, der muss ich jetzt nicht einladen. Aber da gibt es einen Unterschied, ja, wie wichtig ist dieses Engagement? Und zweitens, finde ich, ist es auch ein Unterschied, ob Palästinenser, den diese Form des Boykotts, was ja ursprünglich ja mit Produkten begann aus den besetzten Gebieten, dann ausgeweitet wurde. Aber ob Palästinenser sagen, das ist eine Möglichkeit des friedlichen, des gewaltfreien Protests gegen Israel, es gab solche Sachen auch in Südafrika zum Beispiel, oder ob jemand aus Schottland, Spanien, der Türkei oder sonst woher Israel boykottiert, auch das würde ich nicht gleich bewerten. Und diese Sachen scheinen mir in der Diskussion etwas verzerrt, wo L. Kennedy da genau steht, weiß ich nicht, das können andere Leute beurteilen. Wir haben sie jedenfalls nicht als Referentin zu diesem Thema eingeladen.
Worüber wird sie sprechen?
Sie wird darüber sprechen, worüber sie möchte. Also man macht bei einer Festrede, geht man nicht vor, worüber sie reden wird.
Okay, aber kannst du die kritischen Stimmen, die jetzt aufkommen, dass sie eben dort reden wird, kannst du die nachvollziehen?
Ja, natürlich. Also wir stehen ja auch intern im Gespräch mit Mitgliedern. Und es gibt übrigens auch Mitglieder, die uns aus anderen Gründen kritisieren, die uns vorwerfen, wir seien zu israelfreundlich. Auch mit denen sind wir im Gespräch und ich kann die Kritik nachvollziehen, natürlich. Ich hab eben auch schon gesagt, Meinungsfreiheit bedeutet kein Recht auf Widerspruchsfreiheit. Und natürlich kann jemand, ich kann die Kritik nachvollziehen. Ich finde es nur an dem Punkt, finde ich sie, glaube ich, ein paar Gegenargumente zu haben und so funktioniert ja ein Gespräch. Und ich bitte nur darum, das gilt für L. Kennedy, das gilt auch für andere Veranstaltungen, ich bitte nur darum, über eine Veranstaltung nicht endgültige Urteile zu fällen, also eine Rede, die noch nicht gehalten wurde oder ein Panel, das noch nicht, eine Diskussion, die noch nicht stattgefunden hat, vorab endgültig zu beurteilen, weil ich glaube, gerade was die Israelis anbetrifft, weil der 7. Oktober an allen Israelis Spuren hinterlassen hat, bei allen. Das war auch nicht more of the same in 75 Jahren von Geschichte, von Krieg und Terror, sondern das war ein Einschnitt. Und gerade auch bei Menschen aus den Milieus, linken Israelis, denen ja auch viele derer, also wo auch viele der Opfer des 7. Oktobers herstammen. Das waren ja die Kibbutzim, Beiri und Kfar Azor, das waren ja Kibbutze der israelischen Linken. Und deswegen glaube ich, würde ich mich davor hüten zu sagen, man weiß schon vorher, wie Sachen ausgehen werden, gerade unter diesen Umständen.
Da würde ich jetzt abschließend gerne nochmal konkret auf den Kongress zu sprechen bekommen. Und zwar, wenn es jetzt so ein Best-Case-Szenario geben würde, was ist so deine Traumvorstellung? Was erhoffst du dir oder was erhofft ihr euch von dem Kongress?
Grundsätzlich erhoffe ich mir von jeder Veranstaltung, die ich auch besuche und erst recht von Veranstaltungen, bei denen ich an der Organisation beteiligt bin, dass die Leute sich einen Gedanken oder auch nur eine Frage mitnehmen, die sie vielleicht sich vorher nicht gestellt haben. Einen Gedanken, den sie vorher nicht hatten. Das heißt nicht so leicht, also nicht irgendwie plötzlich die Meinung ändern, natürlich nicht. Das wäre auch anmaßend. Aber etwas mitzunehmen, wo man sagt, okay, das habe ich noch gar nicht bedacht. Diese Frage habe ich mir noch gar nicht gestellt. Und konkret weiß ich nicht, weil, wie gesagt, der Kongress hat ja noch nicht stattgefunden. Deswegen kann ich das jetzt sozusagen nur rückblickend erzählen. Letztes Jahr hatten wir Ayad Akhtar als Festredner, dem wir auch kein Thema vorgegeben hatten. Er sprach dann über Cancel Culture und Meinungsfreiheit. Es wurde in der Berichterstattung sehr unterschiedlich aufgenommen, je nachdem, wo die Journalisten, die darüber berichtet haben, selber standen. Einige fanden die Rede super und andere fanden es überhaupt nicht gut. Und das war in unserer Mitgliedschaft ähnlich. Und zugleich gab es die Kritik von unseren Mitgliedern, dass das alles zu frontal war. Deswegen haben wir diese beiden Momente, sowohl das inhaltliche Thema als auch die Kritik an der Form, aufgegriffen und werden jetzt eine Veranstaltung machen, in Fortsetzung dieser Diskussion, aber nicht als Panel frontal, sondern auf der einen Seite mit Adrian Daub, einem Literaturwissenschaftler von der Uni Stanford, der bei Surkamp letztes Jahr ein Buch veröffentlicht hat mit der Kernthese Cancel Culture, das ist alles eine Erfindung der Rechten ungefähr. Und mit Susan Neumann, unser Mitglied hier vom Einstein-Forum, auch aus der Akademie, die gerade ein Buch veröffentlicht hat, Links ist nicht Vogue. Und die Idee dabei, beide werden 10 Minuten sprechen, moderiert von Jan Feddersen von der Taz, und danach kommt das Publikum. Also unser interner Arbeitstitel für diese Veranstaltung lautete Saalschlacht. Und wie gesagt, das ist etwas, was wir sowohl, um diese inhaltliche Diskussion vom letzten Jahr fortzuführen, als auch das Moment der Publikumsbeteiligung aufzunehmen. Diese Kritik haben wir vom letzten Mal mitgenommen. Und welche Schlüsse wir aus diesem Kongress ziehen werden, wir werden sicher welche ziehen, aber welche das sein werden, können wir erst sagen, wenn der Kongress gelaufen ist.
Sehr schön, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir fürs Gespräch und wünsche euch ganz viel Spaß.
Dankeschön.